Welcome to the German with Stories podcast for beginners and intermediate learners, where you can listen to a wide variety of topics in casual, everyday language and find transcripts and worksheets on our website, GermanWithStories.com. This is an episode for intermediate learners.
Hallo, mein Name ist Daniela und ich freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge ist ein bisschen anders, weil du nur wenig von mir hören wirst. Stattdessen habe ich den britischen Polyglott Dr. Gareth Bobkins gebeten, ein wenig von seinen Erfahrungen mit Deutsch und anderen Sprachen zu erzählen. Anders ist auch, dass das Transkript mit Vokabelliste Deutsch-Englisch von dieser Folge für alle frei verfügbar ist. Einen Link zum Transkript findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Okay, los geht's mit dem Interview.
Willst du dich erst kurz vorstellen? Wer bist du? Wo wohnst du?
Ja, natürlich. Also zuerst vielen Dank, Daniele, für die Einladung. Es freut mich sehr, am Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich heiße Dr. Gareth Bobkins. Ich bin in Nordengland groß geworden und interessiere mich sehr für Sprachen, Sprachen lernen, Sprachen unterrichten, Methodik und so weiter. Ich wohne jetzt in London und ich habe aber in verschiedenen Ländern gewohnt. Also ich reise sehr gerne auch. Ja, das bin ich.
Okay, wir kennen uns ja auch schon länger und Richtig. Ich freue mich sehr, wieder mal mit dir sprechen zu können. Wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
Also eigentlich schon in der Schule mit so 12 Jahren, ja. Aber die Geschichte war nicht so erfolgreich. Ich habe die Sprache nur 2 Jahre gelernt und dann sofort aufgegeben. Okay. Wir mussten bis 16 nur eine Fremdsprache machen. Und ich habe weiter mit Französisch gemacht. Die deutsche Sprache war für mich einfach zu kompliziert mit den ganzen Fällen. Und obwohl der Lehrer sehr gut war, habe ich nichts kapiert. So, ich erinnere mich einmal, wir mussten eine Prüfung machen. Das war so eine Art Lückenfülltest. Und man musste die Endungen von den Adjektiven ausfüllen. Und ich musste einfach nur erraten. Ja, ich konnte nicht die Grammatik einfach nicht verstehen. Aber es ging dann erst so 10 Jahre später richtig bei mir los, als ich schon Doktorand war. Und dann habe ich mich dafür entschlossen, okay, ich will wieder Deutsch lernen. Und seitdem dann, das ist schon vor langer Zeit, vor 30 Jahren jetzt, habe ich ernst angefangen, die Sprache richtig zu lernen. Und das tue ich noch. Also, ja.
Und dann war es leichter für dich, als du 10 Jahre später nochmal einen zweiten Start gemacht hast.
Ja, kann man sagen. Inzwischen hatte ich andere Sprachen schon gelernt und ja, ich verstand den Vorgang, was man machen soll, besser. Ich habe mich selber besser verstanden, was für mich interessant ist, wie ich mich mit der Sprache auseinandersetzen soll. Ich habe auch richtig verstanden, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Ja. Aber ich hatte auch die Möglichkeit, Zeit in Deutschland zu verbringen. Und das war für mich auch nicht der Schlüssel, weil ich glaube nicht, dass man muss in dem Land wohnen. Aber es hat mir so ein Ziel gegeben. Ich habe wieder angefangen, weil ich wusste, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, in Deutschland zu wohnen. Mhm. Dann so sozusagen habe ich das irgendwie angepackt. Und dann später, dann noch 15 Jahre später, dann war ich so auf Niveau B2. Nach mehreren Jahren in Deutschland habe ich gedacht, okay, ich will weitermachen. Ich will die C1-Prüfung bei dem Goethe-Institut machen. Und dann habe mich wieder so mit der Sprache intensiv beschäftigt. Und das war so 2014, 15. Und dann, glaube ich, haben wir uns kennengelernt, als du als Lehrerin, ja, genau. als Lehrerin als geholfen, für die geholfen hast. Genau. Ja, und das ist schon 9, 10 Jahre her. Also schwer zu glauben, aber ja, das ist die Geschichte, ja. Okay. Und aber man lernt ständig natürlich, sehr lange Deutsch spreche, mehr oder weniger, kommt immer Fehler vor. Man hört nie auf zu lernen, besonders wenn man, wie ich, nicht besonders sprachbegabt ist, einfach viel Begeisterung davon hat, ja. Ja, es gibt immer mehr zu lernen und man versucht ständig, sein Niveau zu verbessern.
Okay. Hast du Tipps für Deutschlerner, die, sagen wir jetzt, ein Niveau B1, B2 haben und nicht wissen, was sie machen sollen, um ein Niveau zu erreichen, also C1, C2.
Ich würde sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen B1 und B2. Ja, also zuerst auf allen Niveaus finde ich, man muss einfach dranbleiben. Das ist das Wichtigste. Und manchmal fühlt sich sehr, sehr schwierig vor, fast unmöglich, dann kommt so ein Durchbruch. Aber nur, wenn man daran bleibt, ja. Bei B1 hat man noch nicht die ganzen Strukturen gelernt. Es kommt neue Grammatik ständig. Die Vokabeln sind noch, der Wertschatz ist noch relativ begrenzt. Also man muss mit Struktur arbeiten, noch mit einem Kurs, finde ich. Aber man muss auch sehr viel zuhören. Ja, das Hören ist sehr, sehr wichtig für mich. Deswegen ist so ein Podcast wie dieser super, so ein Ding. Das gab es nicht vor 30 Jahren, als ich dann angefangen
das
habe zu lernen. Also viel zuhören, ja. Weitermachen. Bei B2 ist es so was. Man muss ja Themen aussuchen, auch bei B1, die für sich interessant sind, ich finde. Und man muss versuchen, schon bei B2 Inhalte zu finden, die auch mehr an für Muttersprachler gemacht wurden, in den Bereichen, die dich interessieren, ja. Und auch ein Problem bei B2 kann sein, dass es so Fehler gibt, die so tief eingebettet sind, ja, sodass ein Feedback wichtig ist, auch auf diesem Niveau, auch auf C1 und C2. Es ist gut, finde ich, so mit einer Lehrerin zu arbeiten, um einfach Korrektur zu bekommen. Ja, zuerst viel, viel sprechen, viel, viel hören, lesen und schreiben. Aber ein bisschen Feedback ist auch, finde ich, nicht schlecht, auch bei B1 und höher. Auch.
Du hast selbst einen Kurs entwickelt. Weekly German Workouts. Was ist das? Für wen ist das? Was kann man damit lernen?
Ja, das ist für Studenten, Studentinnen, die auf Niveau A2 sind und in die Mittelstufe auf B1 hochklettern möchten, ja, wenn man das so sagen kann. Das habe ich nicht allein entwickelt, sondern mit Muttersprachlern, mit ein paar Lehrerinnen. Und ich wollte Leute helfen, die sich sicherer im Gespräch zu fühlen. Und ich konzentriere mich dort drin auf das Zuhören. Ja. Zentral ist, dass man jede Woche ein neues Gespräch bekommt. Man soll gut zuhören. Eine Schlüsselmethode bei mir sind die Diktate oder Diktatierübungen. Ja, okay. Dadurch wird man gezwungen, man hört zu, man schreibt auf, was man hört, wirklich richtig zuzuhören. Man kann das ein zweites Mal, drittes, viertes Mal spielen. Und bekommen meine Studenten viele, viele Erfolg damit. Das wirkt irgendwie sehr gut für sie. Und ich unterrichte auch, oder ich und die Lehrerinnen, wir unterrichten die Grammatik und den Wertschatz immer anhand Beispielen, ja. Mhm. Es wird die Allgemeine aus dem Spezifischen ja so rausgeholt, so dass man immer so einen Zusammenhang hat. Und ja, die Studenten, Studentinnen, die teilgenommen haben, sind damit sehr zufrieden, finde ich. Was anderes, was ich jetzt mache, das ist jetzt ein neues Projekt bei mir, ist in, ich habe noch ein neues Instagram. At Dr. Popkins German, wo ich täglich Mini-Lektionen anbiete bei Reels, diese Kurzvideos. Und ich versuche jeden Tag so ein paar Phrasen vorzustellen. Ja, und das ist sehr viel Arbeit, aber das mache ich jetzt seit mehreren Monaten. Es macht auch riesig Spaß.
Okay, das klingt interessant. Ich lasse für unsere Zuhörer einen Link zu deiner Website und zu deinem Instagram da. Okay, sprechen wir über andere Sprachen. Lassen wir Deutsch jetzt ein bisschen weg. Du sprichst noch weitere Sprachen und du lernst auch kontinuierlich Sprachen. Welche Sprachen sprichst du genauso gut oder vielleicht sogar besser als Deutsch? Und welche Sprachen lernst du momentan?
Also meine andere so C1-Sprache, wenn man so sagen darf, sind Russisch. Und Walisisch, das ist eine keltische Sprache, das ist kein Dialekt vom Englischen. Die wird in Wales gesprochen. Mein Großvater war Waliser und das hat mit meiner Identität, meinen Wurzeln zu tun sozusagen. Und dann auch Französisch, ja. Es gibt mehrere Sprachen, wo ich so angefangen habe und so Pause gemacht habe. Aber dann auf Niveau B1 bin ich oder an der Grenze B1, B2 mit dem Baskischen. Das ist eine sehr exotische Sprache natürlich aus Nordspanien, Südwest Frankreich. Mhm. Und auf Niveau zur A1, A2 Grenze hoffentlich mit dem Japanischen jetzt, die ich seit 4 Jahren lerne. Bei mir geht's normalerweise ziemlich langsam voran, ja. Mhm. Weil, ja, so man versucht eigentlich zu viele verschiedene Dinge zu tun und sowieso habe ich keine Eile immer so beim Sprachlernen.
Und Japanisch ist deine erste nicht-europäische Sprache?
Nein, das nicht. Also Baskisch zuerst natürlich, das ist so überhaupt an anderen Sprachen nicht verwandt, aber ich habe auch ein bisschen, auch vor 20, 25, 30 Jahren mit dem Finnischen angefangen und mit dem Ungarischen auch. Wir haben uns einmal, das fällt mir jetzt ein, Daniel.
Auch gelernt.
In Budapest. Wir waren in Budapest. Erinnerst du dich auf einem Workshop? Das war auch 2015.
Mit Richard Sinkert, ne?
Ja. Und ich war wieder in Budapest im Oktober und habe ich dann ein bisschen vorher, so ein paar Monate vorher, habe ich angefangen wieder mit dem Ungarischen nach einer Pause von 10 Jahren. Natürlich war das Niveau bei mir sowieso nie so gut, aber obwohl es ein bisschen eingerostet war, dann gab es noch viel tief drin im Gedächtnis. Und ich versuche das ein bisschen wieder so ins Leben zu rufen, sozusagen jetzt.
Hast du schon mal eine Sprache angefangen und dann aufgehört, weil sie zu schwierig war oder weil du kein Interesse mehr hattest?
Nein. Also ich würde sagen, ich bin nicht so ein Mensch, der versucht, ein bisschen zu machen. Ich will immer lieber tiefer reindringen. Ich fange immer an mit dem Absicht, dass ich mich irgendwann relativ frei in dieser Sprache unterhalten kann als Ziel. Das habe ich so, dass ich ziele so auf Niveau B2 irgendwo, irgendwann. Aber Tatsache ist natürlich, ja, man hat nur begrenzte Möglichkeiten. Man versucht so viel zu tun, so viele verschiedene Sachen zu tun, wie gesagt. Und so dass ja, wie erwähnt, dann fing ich mit dem Finnischen an vor 30 Jahren und ich mache Pause auch jetzt seit 20 Jahren. Aber ich habe es vor, irgendwann wieder zurück zum Finnischen auch und zur Italienischen auch. mit Portugiesisch. Auch hier in der Nähe, in der Stadt, also in London, wo ich wohne, gibt es viele Leute aus Portugal und man hört die Sprache auch, finde ich, eine sehr schöne Sprache. Und ja, aber ja, ich habe nie mit einer Sprache so angefangen, wo ich denke, ich mag die Sprache nicht oder das ist mir zu langweilig oder zu schwierig. So sehe ich das eher als eine Herausforderung, finde ich, mit den schwierigeren Sprachen, ja. Aber es kann sein, dass manche Zuschauer sagen würden, natürlich, wenn der Typ 20 Jahre nicht mehr gemacht hat, hat er eigentlich aufgegeben. Das ist eigentlich eine Interpretationssache.
Eine lange Pause, in ja. Kopf nicht.
In meinem Kopf ist es noch eine Pause.
Welche Sprache fandest du denn am schwierigsten? Also mal von den Sprachen, die du wirklich schon gut sprichst.
Ja. Ja, ich habe so, ich muss sagen, dass Russisch keine leichte Sprache ist für einen, der Englisch als Muttersprachler hat. Ja, wenn man Polnisch spricht, fließt als Muttersprache oder Kroatisch oder was, eine andere Sache.
Auch mit Deutsch als Muttersprache ist es nicht einfach. Ich lerne ja, seit 3 Jahren und, Russisch.
Ja, ihr habt die Fälle und Genus, Fälle und Genus habt ihr im Deutschen, obwohl ja die Sprache sich sehr vom Russischen unterscheidet. Aber Russisch ist kompliziert. Die 6 Fälle, die man hat, es ist nur 4 im Deutschen. Die Wertbetonung ändert sich auch manchmal. Und die Verben sind sehr kompliziert, ja. So, das braucht viel Zeit, ja. So, dafür eine sehr schöne Sprache.
Okay, gut. Das beruhigt mich jetzt, weil ich bin ein bisschen mit Russisch am Verzweifeln, weil ich es auch als sehr kompliziert empfinde.
Aber du hast Slowakisch gelernt oder nicht?
Ich habe ein bisschen Tschechisch.
Tschechisch, ja. Okay, dann das Gute daran ist, alle diese slawistische Sprachen, die sind sehr näher aneinander, finde ich. Und wenn man eine gelernt hat, das ist wie Französisch und Spanisch, Italienisch. Ja. Das Verbsystem mit Französisch oder Spanisch ist sehr kompliziert. Alle diese verschiedenen Zeiten, Subjunktiv und so. Wenn man einen gemacht hat, alle sind, ja, es ist noch Arbeit, aber es ist nach demselben Muster sozusagen.
Ja.
Und so ist es auch, ja, natürlich gibt es auch Unterschiede und es kann manchmal gefährlich sein, aber es geht sowieso schnell. Zweites Mal, wenn man innerhalb von einer Sprachfamilie mit einer zweiten Sprache anfängt, finde ich.
Noch eine letzte Frage an dich. Du gehst immer zu den Polyglot Gatherings und zur Polyglot Conference, die letztes Jahr in Budapest war. Warum gefällt dir das so sehr? Was machst du dort oder was passiert da?
Ja, richtig so. Und das war der Grund, warum ich wieder mit Ungarisch angefangen habe, so im letzten Sommer. Und ich war immer dabei auf diese Tagungen, diese Konferenzungen. Diese Konferenzen, die sind für Leute, die Sprachen gerne lernen, ja. Man muss nicht so, Polyglott heißt jemand, der viele Sprachen spricht. Es reicht, wenn man eine Fremdsprache lernt. Was wichtig ist, ist Begeisterung, Interesse, ja. Es macht immer Spaß, nicht wahr, mit Leuten, die dieselben Interessen wie einem hat und wie einer hat. Und dann kann man ja neue Ideen bekommen. Man kann die Sprachen üben. Man hört die verschiedenen Vorträge an, die immer sehr, sehr interessant sind. Ich habe auch selber sehr oft Vorträge dort gehalten. Und ich finde das immer toll. Und ja, es ist auch ein Anlass, die Welt ein bisschen in die Welt zu reisen. So, ich war in Japan wegen der Polyglot Conference, auch in New York zum ersten Mal, wieder in Ungarn. Und in diesem Jahr wird die Conference also wie sagen wir auf Deutsch, Malta auf Englisch.
In Malta, ja.
In Malta stattfinden, wo ich nie war. Und das wird irgendwann im Herbst. Und da habe ich jetzt so einen Grund, nach Malta zu fahren. Das ist auch ein Grund dafür. Und ja, es macht viel Spaß.
Ich hoffe, dass ich auch mal wieder zu einer Polyglot-Konferenz kann. Ich hatte gehofft, dass sie dieses Jahr in Südamerika ist, weil wir Südamerika noch nicht hatten. Aber ja, ja. Und ich werde dieses Jahr nicht nach Europa, nächstes Jahr. Dann ist sie nächstes Jahr bestimmt irgendwo auf einem anderen Kontinent.
Wird sich herausstellen. Und ja, wir haben uns auch in Thessaloniki war es in Finnland. Ich war dort zum ersten Mal wegen der Polyglot Conference. Und ja, du warst auch dabei, nicht?
Das ist auch schon lange her.
Ja.
Okay, das war sehr interessant, Gerrit. Vielen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich auch.
Thank you so very much for listening to this episode of the German with Stories podcast. Don't forget to join our community at germanwithstories.com if you want to take your German to the next level. See you there.